Gutes Essen, das ist für die westafrikanische Kultur unheimlich wichtig. Aber was gutes Essen in Westafrika eigentlich bedeutet, das ist in Europa noch gar nicht so bekannt. Anthony Sapon, der Sternekoch, der unter anderem in Meerbusch ein Restaurant betreibt, will das jetzt ändern. In dieser Episode erzählt er von seinem neuen afrikanischen Menü. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Im beschaulichen Meerbusch. Das ist eine kleine, ich würde sagen recht gediegene Stadt, direkt neben Düsseldorf, hat ein Mann ein ziemlich stylisches Restaurant, das nach ihm heißt. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast, Anthony Sapon.
Vielen Dank, hallo.
Ich freue mich, dass wir uns treffen, weil ich immer mal hier vorbeigefahren bin und gedacht habe, Mensch, eigentlich mit Anthony Sapon musst du eigentlich mal reden. Und jetzt ist es soweit. Und es ist ein besonderer Tag, du hattest gestern Geburtstag.
Ja, danke schön.
Und ja, wir wollen sprechen über deine Küche, aber irgendwie müssen wir auch ein bisschen darüber reden, wie es dich eigentlich nach Meerbusch verschlagen hat. Ein Ort, der direkt neben Düsseldorf liegt, wie gesagt, und dadurch schon fast so gefühlt so ein bisschen zu Düsseldorf gehört, aber irgendwie doch nicht. Ein Ort, in dem die Millionärsdichte sehr, sehr hoch ist. Also wahrscheinlich auch ein Ort, in dem Menschen leben, die sich leisten können, gut essen zu gehen. Dieses Restaurant, in dem wir hier sitzen, für wen ist das? Wer ist dein idealer Gast?
Als ich überhaupt nach NRW gekommen bin, kannte ich Meerbusch vorher gar nicht tatsächlich. Und wir sind hergezogen und habe damals in Düsseldorf gearbeitet und habe aber in Neuss gewohnt. Und da mein Sohn hat, spielt Fußball und da haben wir uns damals einen Fußballverein angeschaut. Und da gab es nur der FC Büderich hier und deswegen hat mein Sohn dort gespielt.
Büderich gehört zu Meerbusch, genau.
Ich bin zu Sohn dort gespielt und dann, ja, dann, du lernst ja Leute kennen, auch wie die Kinder und dann haben die, was machst du beruflich? Ja, ich bin Koch, ne, so. Hab gesagt, ja, außerdem, ich suche ein Restaurant und ich möchte gerne eigentlich nach Düsseldorf, aber ich suche ein Restaurant. Und dann meinte so einer, ja, bleib doch hier in Meerbusch, hier ist voll schön. Ich sag, ich kenne hier in Meerbusch keinen. Und so ist es eigentlich entstanden, dass durch einen Zufall, durch den Sport, durch den Fußball, sind wir dann hier in Meerbusch dann quasi, ja, hängen geblieben.
Ja. Und wer kommt zu dir? Wer sind die Menschen, die du bekochen willst?
Also zu mir natürlich darf jeder kommen, also muss jeder kommen. Also wir haben vom Handwerker, wir haben Ärzte, wir haben eigentlich alles hier. Ich glaube, bei uns machen wir eigentlich keine, also es gibt da keine, es ist keine richtig oder falsch, wir kommen da, wir nicht kommen da, es kommt der was erleben möchte. Es kann auch der Fliesenleger sein, es kann auch der Pilot sein, es kann auch der Präsident sein, oder whatever. Wichtig ist, dass die Leute, die zu uns kommen, sich wirklich zurücklehnen und sich wirklich verwöhnen lassen. Das ist immer das Allerwichtigste. Und ja, also ich habe hier angefangen, wie ich überlege, vor 9 Jahren gab es hier auch mal Schnitzel auf der Karte. Jetzt natürlich, wir haben angefangen mit einem Bistro und jetzt haben wir die Sterne und dementsprechend ist auch das Menü natürlich, aus einer à la carte wurde natürlich ein Menü.
Mhm. Ne? Ja, klar. Was steht denn im Moment so auf der Karte?
Also aktuell ist es so, haben wir unser Menü nach Animes genannt, weil wir sind also im Team, also ich und mein Team, wir sind sehr große Animes-Fan und wir haben immer 2 Menüs, einmal unsere Expedition, das heißt die Reise mit uns. Dann haben wir die Green Journey. Die Green Journey ist natürlich die Linie mit vegetarisch, auch vegan. Wir haben sehr viele vegane Gäste. Und ja, also es ist von Fisch, Fleisch, also alles, was das Natur gibt. Ab März gibt es etwas Neues im Konzept. Da kommt tatsächlich die afrikanische Küche ins Spiel, also komplett. Also wir haben wirklich, ich würde sagen, die letzten 2 Jahre rumgetestet. Mhm. Ja. Weil ich meine, ich bin gerne geboren, ich liebe meine Küche, ich liebe die Küche, ist einfach unfassbar. Und das kennt halt keiner. Und die es kennen, die schätzen das. Und für mich war es mal sehr schwierig, die Gerichte so umzubauen, dass es jeder versteht.
Ja, das glaube ich auch. Also ich kenne tatsächlich Afrika nicht so gut, aber ich war mal ein paar Wochen in Ghana zum Arbeiten. Und mir ist aufgefallen als erstes natürlich, dass Essen und Gutessen da wahnsinnig wichtig ist. Also es steht total im Vordergrund, ja, dass man gut isst und dass man was isst, was mit Sorgfalt zubereitet wurde. Ja. Und das ist meistens ja ganz schön spicy als erstes Mal, ne? Was da so in Ghana auf dem Tisch kommt. Häufig, oder?
Genau.
Zumindest für Europäer. Ich weiß noch, ich hatte mal ghanaische Freunde anschließend dann bei mir und ich habe für die gekocht und die haben gesagt, das schmeckt schon ein bisschen langweilig.
Ja, also ich sag mal so, natürlich war auch die Kunst, trotzdem dieses Spicy rauszunehmen, aber trotzdem die Ursprung, die Idee nicht zu verlieren. Und wir haben zum Beispiel mega Kombinationen, also nur ein Beispiel, bei uns gibt es eine Soße, die heißt Shito. Mhm. Shito wird aus quasi, es gibt oft viele Arten, also wir machen die jetzt, das wird mit Shrimps, ja, mit Garnelen, mit der Schale, mit Ingwer, mit Zwiebel, kochst du so eine ganz dunkle Paste und die ist eigentlich extrem scharf. Mhm. Und wir haben die Shito einfach gesagt, weißt du was, das ist zu scharf, wir nehmen die Schärfe raus, wir nehmen den Fisch raus, machen das mit Kokosnuss und machen das gleiche Prinzip wie in Afrika, aber wir mischen was rein und zwar wir machen Hollandaise dazu. Und dann heißt das ganze Gericht, du hast quasi ein Shito, eine Soße, die aber verfeinert ist mit einem Hollandaise. Ja, und die Soße heißt Chutonese. Also irgendwie haben die Jungs so einen coolen Namen dafür gehabt. Und das ist das, was wir gerade machen. Wir kombinieren gerade wirklich traditionelle afrikanische Gerichte und bauen die in diese europäische Küche ein, die französische, italienische, französisch, italienisch. Spanische Küche, asiatische Küche mit ein. Und das ist mega spannend, gerade was wir gerade machen. Und bald geht's los.
Wenn ich an afrikanische Küche denke, speziell an ghanaische Küche, dann denke ich oft, okay, da ist meistens ein Element, was quasi die Stärke ist, was sehr dominant auch ist, ne, ja, aber eher so gar nicht so geschmacksintensiv ist. Ja. Das ist ja oft, ich glaube, oft maisbasiert, ne?
Ja.
Und dann oft eher so, hat so eine weiche Konsistenz, eher vielleicht Brei oder Grieß, ja, oder so.
Genau.
Und dann ist da meistens ja irgendwas Eintopfartiges dabei, oder?
Ja, genau.
Also Fleisch oder Fisch wird ja häufig in einer Soße serviert, teilweise das Fleisch auch sehr lange geschmort, oder?
Genau, genau. Also ne, bei uns ist da natürlich, die Kultur ist natürlich sehr, sehr viel Schmorgerichte. Und es wird alles, auch Thema Mais, gibt es ein Gericht, das nennt sich Bunku. Das nehmen wir auch hier, gibt es auch bald hier auch auf der Karte. Und das war natürlich auch so die Herausforderung. So, wie kriegst du diese dominante Essen, die wirklich mega schmeckt, ne? Wie kriegst du die hin, dass der Gast, der herkommt, es versteht? Und das ist wirklich, es ist nicht einfach. Und das ist das Schöne, dass mein Team, musst du dir vorstellen, also ich habe ja mehrere Restaurants, aber hier in Team Anthony's habe ich 14 Köche aus allen Nationen, ne? Und dass die alle hier stehen und kochen mit mir Fufu.
Erzähl, was Fufu ist.
Fufu ist ein Gericht, das wird, also ursprünglich wird es aus Yam-Wurzel gemacht und aus Kochbananen. Das wird gekocht und daraus wird wie so ein Brei geschlagen. Ne? Sehr, sehr stärkehaltig und dazu gibt es natürlich verschiedene Soßen. Und ja, man kann es so vergleichen wie ein Kloß mit einem schönen Bouillabaisse.
Mhm.
Ja, also es ist,
der Kloß hat aber fast so, eher so schon fast die Konsistenz von einem sehr festen Kartoffelbrei, habe ich das in Erinnerung.
Es ist ein sehr, sehr fester Kartoffelbrei, ja, tatsächlich, ja. Und das ist, und es ist so schön zu sehen, wie die Jungs das mit mir zubereiten und das genießen und sagen, wow, mein Gott, ist es genial. Ich so, ja, und das gibt's bald und das halt im Kleinen, im Fein, mit Blüte. Dann gibt's auch, wir haben auch ganz viele Gewürze aus Ghana. Wir haben also nicht nur Ghana, sondern wir haben, ich würde sagen, wir haben die komplette westafrikanische Küche, bauen wir gerade um. Und das seit Jahren planen wir das schon.
Okay,
und
jetzt großes Projekt.
Ja, mega. Also es ist total.
Wart ihr denn auch in Afrika oder wie machst du das? Also wie transportierst du denen, die auch aus unterschiedlichen Ländern kommen?
Ganz einfach. Also ich war mit denen nicht in Afrika oder in Ghana. Ich war mit denen in vielen afrikanischen Restaurants.
Okay.
Und ich war mit denen auch in afrikanischen Märkten. Hier in Düsseldorf ist es ja, haben wir eine Breitbande. Du hast ja, natürlich gibt es ein Ghana-Haus, du hast ja ganz viele Möglichkeiten, um Sachen aus Afrika hier zu bekommen. Das wissen die meisten gar nicht. Aber wir haben hier vor der Haustür, haben wir, ich würde sagen, gefühlt, vom Bauchgefühl würde ich sagen, 100 Nationen, ja, was du alles bekommen kannst. Auf der Straße. Man muss sich nur dorthin trauen.
Man muss wissen, wo es ist und man muss sich hintrauen. Man muss es dann halt auch, vielleicht hilft es wirklich, ein Vorwissen zu haben, weil man mal da war oder so, oder weil man in ein Restaurant gegangen ist, um sich auszukennen, weil sonst ist es, glaube ich, wirklich schwer, es zuzuordnen.
Total.
Ja. Und wird das dann hier auch so serviert wie in Afrika, nämlich mehr oder weniger ohne Besteck? Das heißt, man isst nicht mit den Fingern?
Das Thema haben wir wirklich runter und hoch diskutiert.
Ist schwierig, ne?
Es ist schwierig. Aber wir haben gesagt, wir werden, also es gibt ein Akt, da muss der Gast sich selber sein eigenes Essen machen. Ne?
Okay.
Der kriegt, wir haben gerade unsere eigene Sardinen, aber wir essen sehr viel Sardinen. Mhm. Wir haben gerade unsere eigene Sardinen eingelegt, ne? Unsere Jahrgangssardinen.
Mega.
Der Gast muss es aufmachen, muss es im Topf, also der Gast muss selber seine eigenen Sachen auf dem Teller. Und das ist so, wo wir sagen, okay, das ist so das Maximum, wo wir das unsere Gäste zutrauen. Aber natürlich, wir essen mit den Händen.
Ja. Ne?
Aber das, weißt du, Menschen kommen zu uns und machen sich so schick und deshalb, wir machen es europäisch.
Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen, wäre ein Kulturschock, wobei ich gerade darüber nachdenke, dass ja ganz lange auch in Europa und vor allen Dingen in Deutschland Sushi zum Beispiel auch immer mit Stäbchen gegessen wurde und so langsam setzt sich ja auch die Erkenntnis durch, dass das nicht erforderlich ist, sondern dass du das kann man wirklich gut mit Händen essen. Ne?
Ja, natürlich.
Also, das waren auch noch nicht alle.
Also mit den Händen essen, ich esse gerne mit den Händen, weil es ist so, du fühlst das Essen nochmal ein bisschen mehr und es gibt ja mehrere Techniken.
Das ist nämlich die Sache. Es ist eine Technik.
Ist eine Technik, ja.
Ist eine Technik. Ist nicht so einfach.
Ist wie Stäbchen essen. Ne? Sieht aus, einfach, aber
Muss wissen, wie es geht.
Ja. Und,
sonst saut man sich wirklich ein. Das kann nicht passieren.
Und das musst du wirklich lernen. Aber
das stimmt. Aber so weit geht es dann noch nicht. Also, Nein. Aber das heißt, eine kulinarische Afrika-Experience.
Ja.
Ist die afrikanische Küche auch die du aus deiner Kindheit kennst? Habt ihr zu Hause afrikanisch gegessen?
Ja, nur tatsächlich. Ja, also ich habe ja natürlich die europäische Küche, sag ich mal so, erst später kennengelernt. Das später heißt natürlich, ich kam mit 8 Jahren her, war ein bisschen zum ersten Mal rausgegangen, essen mit seinen Freunden, 13, 14.
Hm.
Und dann hast du es so kennengelernt. Aber sonst wurde zu Hause natürlich immer frisch gekocht und immer nur die Heimatsküche. Natürlich mit den Zutaten von hier, ja, aber ja, das gab es immer nur afrikanisch tatsächlich. Mhm.
Was ich mir sehr schwierig vorstelle ist, aber vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht ist das auch ein Vorteil von mir, die europäische Küche, speziell die französische Küche, ist ja total kanonifiziert. Also es ist alles total beschrieben und es ist alles in Büchern seit hunderten von Jahren eigentlich kategorisiert. Ne? Alle Soßen kannst du sozusagen auflisten und die kommen von der Soße und die kommen von der und es gibt so und so viele Basissoßen und von der leiten sich alle ab und so. Das ist ja, glaube ich, mit der afrikanischen Küche nicht so, sondern wie du gerade schon gesagt hast, wenn du eine Soße wie Shito hast, die macht jeder ein bisschen anders, aber es ist nicht so rigide, dass man sagt, so, das ist das eine, das ist das andere und dazwischen gibt es nichts, sondern da gibt es ja ein ganzes Spektrum wahrscheinlich, oder?
Ja, genau, vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, da gab es mal so ein Duett, so ein Battle zwischen Ghana und Nigeria, wo es hieß, wer kocht das beste Jollof-Reis?
Oh.
Also das
Jollof-Reis übrigens, das finde ich, ist ein super Einsteigergericht.
Ist ein super.
Wenn man eine afrikanische Küche kennenlernen will, das kann man auch super zu Hause machen.
Kann man super zu Hause machen und ich sag mal, nicht gegen meine nigerianischen Brüder, aber wir machen immer noch die besten Jollof-Reis.
Oh, aber da gibt es harte Kämpfe.
Da gibt es harte Kämpfe, ist total lustig. Und es gibt auch so Wettbewerbe und es ist total lustig, wie jedes Land für ein Gericht kämpft und sagt, das ist unser Gericht.
Und wir
so muss es sein und ihr aus Ghana, ihr macht das falsch, ihr macht das.
Wo ist denn der Unterschied zwischen ghanaischem und nigerianischem Jollof-Reis?
Ich muss ehrlich sagen, ne, also ich habe schon beides gegessen und also Unterschiede würde ich sagen, würde meine Mutter sagen, nein, das stimmt nicht. Ich habe eigentlich keinen Unterschied gemacht. Also ich habe auch schon sehr gute nigerianische Jollof-Reis gegessen und ich habe auch schon sehr schlechte nigerianische und genauso wie aus Ghana.
Ja,
es gibt sehr gute, es gibt auch sehr schlechte und am Ende des Tages ist ein Reisgericht, du kannst es variieren.
Ja. Was gehört denn rein? Auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall, die Grundbasis ist ein super gutes Stew.
Mhm.
Ja, ist die Tomatensauce. Das ist so die Grundbasis. Dann ist auch so, viele kochen ihr Jollof-Reis mit Basmati oder mit Jasmin-Reis oder mit Bohkenreis. Ja, also da fängst du schon an, welche Reissorten nimmst du, ne?
Aber im Prinzip funktioniert es so, du kochst eine Tomatensoße mehr oder weniger, genau, die relativ spicy auch ist. Ja. Und da drin garst du dann den Reis. Ich glaube, kann man im Ofen machen, kann man auf dem Herd machen, ne?
Wir machen es auf dem Herd. Ja. Kannst du auf dem Herd machen, da kommst, machst du Fischlein oder Fleischlein, ja, manchmal mit Corned Beef. Also da gibt es eigentlich keine Regel.
Ja.
Es ist schwierig. Also ich würde sagen, besten Jollof-Reis macht tatsächlich, weil ich es nicht anders kenne, meine Mama. Aber ja.
Ja.
Es ist ein Thema, da.
Da kann man lange drüber
stehen. Da kann man lange drüber stehen. Das ist es.
Weißt du, was ich suche, seit ich in Ghana war? Ich suche ein Rezept für Red Red.
Oh, jetzt gebe ich dir nachher.
Ah, cool. Weil das habe ich damals gegessen. Also, ich kann mich auch nur noch halb dran erinnern, aber ich weiß, dass ich es toll fand. Das war im Prinzip was, das ich gerne an alles Mögliche getan habe, was ich gegessen habe. Und ich fand es super. Es war sehr spicy. So eine schöne rote Soße. Kondiment, ich weiß nicht, wie man es wirklich nennen würde, aber es war fast wie so ein Pesto irgendwie. Total gut. Ich weiß überhaupt nicht, was drin war, aber ich weiß nur, dass ich seitdem denke, ich müsste eigentlich mein Rezept aufschreiben und habe es nie irgendwo gefunden. Also freue ich mich, wenn du mir eins gibst. Super. Vielleicht, wenn ich ganz, ganz nett bin, reicht es auch an die Podcast-Hörerinnen und Hörer weiter. Wieso wolltest du Koch werden, Anthony?
Ja, du, ganz einfach. Kochen ist für mich vieles. Ne? Also Kochen verbindet natürlich Nationen. Kochen verbindet Menschen. Kochen hat doch auch so etwas so für die Seele, so runterzukommen. Kochen ist Geschichte. Kochen ist Fantasie. Kochen ist, ja, Kultur, wie gesagt. Kochen ist eigentlich mehr, als man glaubt. Ne? Und ich finde, wenn du in der Küche stehst, oder ich sehe manchmal, wenn ich eingeladen bin, irgendwo zum Essen, was für Gedanken sich die Menschen machen. Was kaufe ich ein? Was koche ich? Schmeckt es denen? Und das ist das, was ich meine. Wenn jemand in der Küche ist, ist er einfach frei. Also, ne, das ist frei von irgendwelchen Gedanken. Und ich finde so, weißt du, egal wo du bist auf der Welt, du wirst irgendwo was essen. Ja, du wirst was probieren. Man geht ohne Vorurteile in ein Land, in ein Gericht rein. Ne? Ja, und es ist eigentlich in dem Moment egal, wer es gekocht hat. Wichtig ist, dass es gut, lecker ist. Und ich finde mal so lustig, wenn ich manchmal von Leuten höre, ja, meine Großoma hat das und das damals gemacht. Dann sage ich, du hast nicht aufgepasst. Also das Gericht ist mit dir mitgestorben. Ja? Und da geht ein Stück Kultur, ein Stück Geschichte geht verloren. Auch wenn es ein blödes Beispiel ist, eine tolle Roulade, ne, sagt, die Oma hat es immer so gemacht nach ihrer Rezeptur. Ich so, warum hast du nicht aufgepasst? Du sagst dich nicht immer, ne? Und das sind so Sachen, wo ich einfach sage, das ist so Geschichte, das darf einfach nicht verloren gehen. Und deswegen finde ich Kochen einfach magisch.
Das sagt jetzt, sagst du jetzt mit 42 Jahren, aber war das auch das, was du gedacht hast, als du angefangen hast? Hast du das gewusst?
Ja, natürlich, weil ich habe mir einfach gesagt, was machen die da rein? Warum ist das so lecker? Warum sind gerade die gerade so wild waren, die gerade so rumgetobt haben wie die Wahnsinnigen, und warum sind alle gerade still? Warum, ich sag mal ganz frech, warum halten die gerade alle die Fresse und essen gerade und keiner sagt einen Ton? Und das ist halt so.
Wer ist das, den du gerade beschreibst, der vorher wild war?
Meine Cousins, ne? So die auf einmal, ja, ganz ruhig da sitzen und alle essen, alle sagen, wow.
Ja.
Das war so für mich so magisch, so cool.
Gefräßiges Schweigen hat meine Mutter früher.
Ja, und das ist halt genial. Das ist halt gut. Also, wow, das ist ja magisch. Das gefällt mir.
Ein bisschen eine Zauberei, ne? Man zähmt eigentlich die Leute mit Essen vielleicht.
Total,
ein bisschen.
Total, total. Hm. Du lässt alle sitzen da, alle sind ruhig. Alle essen und alle genießen.
Ja, und am Ende sind sie irgendwie glücklich.
Genau.
Also ist das eigentlich das, was du wolltest? Du wolltest gerne einen Weg finden, die Menschen glücklich zu machen und auch vielleicht ein Stück weit sie zu zähmen?
Ja.
Spannend. Und das Witzige daran, finde ich, ist ja, dass man sich dann ja spätestens als Chef wie du eine Küchenbrigade anlacht von 14 Leuten, die man auch noch zähmen muss.
Also im Prinzip habe ich ein bisschen mehr. Also ich habe ja, also ich habe insgesamt in den ganzen Restaurants habe ich 46 Mitarbeiter.
Mhm.
Und ja, die Leute bewerben sich, die Leute suchen mich und wenn es passt, vom Menschen her und von Ideen her, dann sehr, sehr gerne dürfen die mitmachen.
Mhm. Dann müssen wir auch noch über deine anderen Restaurants sprechen, deine anderen Projekte, außer diesem hier.
Ja, sehr gerne. Also ich habe ja das Haus Meer hier eben auch im Meerbusch-Biederich.
Ein ganz neues Projekt.
Genau, ein ganz neues Projekt. Und das war immer ein französisches Bistro und haben es dann komplett umgebaut und haben da ein bisschen mehr Leben reingebracht, ein bisschen Stille, auch viel Akustik, weil ich mag das, wenn es ruhig ist. Ich mag die Stille im Restaurant. Ich mag das, wenn du essen gehst und du hast das Gefühl, auch wenn der Laden voll ist, dass du nicht diesen Druck hast, weil es ist so, ich habe echt ein Problem damit, wenn ich wohin gehe und es ist laut und ich höre jeden lachen und ich will ich bin da zum Genießen, dann habe ich das Gefühl, dass mein Kopf explodiert.
Ja. Reizüberflutung.
Ist mir einfach zu viel, deswegen ich möchte einfach nur genießen und das soll ich mal auch in den Restaurants mache. Ich achte natürlich extrem aufs Akustik. Ich achte extrem auf das Lichtkonzept und natürlich dürfen so Bilder, Farben dürfen nicht fehlen.
Mhm.
Und klar, der Service muss stimmen, die Küche muss passen und dann hat man auch Spaß. Dann habe ich noch einen Laden noch in Dortmund am Phoenixsee.
Das ist ja ein See, der neu errichtet wurde vor ein paar Jahren, ein ganz neues Projekt, wo früher eine Industriebrache im Prinzip war und wo dann ein See und darum herum ein Wohnviertel errichtet wurde mit ganz schicken Häusern auch teilweise, wo man schön mit Seeblick wohnen kann. Das hat sich richtig gut entwickelt in den letzten Jahren. Ne?
Es ist ein Traum dort oben. Also das Lustige ist ja, dass Dortmund, es ist von hier gefühlt 6 Kilometer entfernt. Kommt man drauf an, wann man hinfährt.
Mhm.
Aber es ist, wenn man da ist, am See, ist es wirklich total, total Urlaub. Wow. Dann habe ich da noch ein Sushi-Restaurant. Ne? Also eigentlich kein Sushi-Restaurant, eher so ein Omakase-Restaurant. Und ein Haus mehr. Da kocht mein Küchenchef, der Meister Jay. Und da gibt es nur rein Omakase. Das heißt, es ist das, was die Natur gibt. Nur Fisch. Und dann kann der Gast sich auch auf eine Reise begeben. Also es sind total, total unterschiedliche Konzepte, die ich habe. Aber trotzdem alle in mein Team Anthony sich wiederfinden.
Ja. Und dann kriegt man noch so ein Basecap, wie du gerade hochgehalten hast, wo Team Anthony draufsteht.
Ganz genau.
Nicht schlecht.
Ganz genau.
Okay, muss ich mir noch verdienen. Das heißt, für dich ist eigentlich, so klingt das, gar nicht entscheidend, aus welchem Kulturkreis ein bestimmtes Essen kommt, sondern ob es gut gemacht ist.
Genau, auf jeden Fall.
Weil man könnte ja denken, okay, ne, Düsseldorf, bekanntermaßen, sau viele asiatische Restaurants, sehr viele japanische Restaurants, dann noch ein neues Sushi-Konzept zu machen. Muss das jetzt sein?
Ja, weil wir anders sind. Weil wir total anders sind, weil wir auch, ich glaube, da in den Omakase-Restaurants sind wir sehr, sehr tief basic. Also du hast das Gefühl, dass du in Japan bist, wo du Meerbusch bist. Und das ist das, wo wir auch mit unserem, wir sind eher so ein Erlebnisrestaurant, Erlebnisgastronomie, weil bei uns soll der Gast, der geht, der kommt als Gast und geht als Freund. Und das ist mir ganz wichtig, dass der Gast, der zu mir kommt, das Gefühl hat, dass der seit Jahren uns begleitet hat auf diese Reise, wo wir sind. Dass wir die Gäste mitnehmen auf unsere Reise. Also ich habe zum Glück auch im Haus mehr haben wir 90% Stammgäste aus Anthony's, die natürlich sagen, ja, hier ist was Besonderes, hier können wir nicht jeden Tag, was auch richtig ist, was ich auch nicht möchte. Also hier ist was wirklich Geburtstag.
Hier im Sternehaus.
Ganz genau, Geburtstag, Hochzeitstag. Besondere Anlässe, das sind wir bereit. Aber so diese normale Tage, die man hat, man sagt, man will mit einer einfach mal einen Gang essen oder
schönen Abends.
Schönen Abend machen. Da sind meine.
Da kommt man ins Bistro.
Ins Bistros oder auch.
Ja.
Ja, eigentlich ist das Bistro undankbar für das, was man. Wir sind kein Bistros, wir sind eher so Brasserie, wir sind eher so. Wir sind Fine Dining, also wir sind kein Stern. Wir bieten natürlich bieten wir diese Level an. Aber wir gucken, dass jeder sich bei uns in unsere Fine Dining, Bistros oder Brasserie auch glücklich nach Hause geht. Das ist mir einfach uns einfach extrem wichtig.
Ja. Hast du viele Freunde, viele enge Freunde?
Ja, ich habe viele Freunde. Ich habe viele alte Freunde, viele sehr, sehr gute Freunde, die seit Jahren mich begleiten. Ja, also die älteste Freundin, die ich habe, Goldi, das ist jetzt, ich würde sagen, ich bin jetzt 42. Von Gefühlen würde ich sagen, 42 Jahre begleitet er mich an meiner Seite. Und natürlich habe ich auch viele Freunde, die, also auch so 30 Jahre, 25 Jahre, da habe ich sehr enge Freunde, mit denen schon natürlich die Familie. Aber ja, ich habe sehr viele enge, gute Freunde.
Ja.
Also ich habe es auch gemerkt an meinem Geburtstag, ich konnte alle nicht antworten. Ich glaube, ich hatte über 200 Nachrichten bekommen und dann so, oh Gott, mein Gott. Oh, soll ich alle antworten? War ich den ganzen Tag? Nee, aber ich habe, es ist halt schön. Ne?
Ja.
Es ist schön.
Du hast vorhin gesagt, und da denke ich immer noch dran, warum hast du nicht aufgepasst, wie deine Oma die Rouladen gekocht hat? Weil wenn die Oma nicht mehr da ist, dann ist das Rouladenrezept mit ihr auch nicht mehr da. Und einerseits denke ich, jein, also der Geschmack dieser Rouladen ist ja in meiner Erinnerung und in dem Moment, wo ich selber welche koche und versuche, das zu imitieren, es vielleicht nicht hinkriege, so wie Oma, schaffe ich ja wieder was Neues. Das heißt, es ist ja wie so eine, weißt du, wie so eine russische Puppe, die mache ich auf und dann kommt eine neue raus. Also es ist ja nie vorbei, sondern das ist ja das Schöne eigentlich an der Kulinarik. Es wandert immer weiter und es entwickelt sich eigentlich auch immer.
Genau.
Aber für einen Koch ist das natürlich ein total schwieriger Gedanke, denn die Frage ist, was lässt du auf der Erde zurück? Außer viel guter Energie, was ja auch was Tolles ist. Denn das ist ja wirklich ein bisschen ein Problem am Essen. Es ist wahnsinnig vergänglich. Es ist dafür gemacht, konsumiert zu werden und dann weg zu sein.
Ja, ne, das ist also schön gesagt. Also was hinterlasse ich? Ich hinterlasse sehr viele junge Menschen, die ich ausgebildet habe. Das heißt, aus einem Anthony 2.0 geht es immer weiter. Das heißt, am Ende des Tages, das, was meine Jungs und Mädels bei mir gelernt haben, die haben von mir diese Basic, die 2.0. Natürlich ist es wie eine Mutation.
Mhm.
Aber diese Ursprungsgen, das bin ich.
Eine Evolution eigentlich.
Ganz genau. Und die geben es weiter an ihre Mitarbeiter. Immer der Kern. Das wird immer ich sein. Das ist das, was ich hinterlasse.
Ja.
Ich hinterlasse irgendwann mal sehr viele Köche, die ich geprägt habe, die es auch weitergeben. Das heißt, wenn man später zurückguckt in diese DNA, bin ich.
Gibt es ein Rezept, was du gerne hinterlassen möchtest, wo die Leute noch in 50 Jahren sagen, ich koche jetzt sowieso nach Anthony Sapong? Die Chetonaise nach Anthony Sapong?
Also es gibt, im Team ist total lustig, dass viele Gerichte, die ich meinen Mitarbeitern beigebracht habe, die immer noch machen. Also ja, also, ganz viele Sachen gibt es eigentlich. Mein Risotto, wie ich meine Soßen mache. Oh Gott, da könnte ich ja noch bis morgen noch ein paar Sachen erzählen. Also es gibt schon ein paar tolle Sachen. Nee, da gibt es echt viele Sachen.
Aber woher kommt das? Ist das, weil das ein Amalgam ist aus klassischen Techniken und dann vielleicht dem, was du aus deinem afrikanischen Herkunft so ein bisschen mitbringst? Oder was macht das zu deinem? Oder ist das Handwerk?
Ist Handwerk.
Eine bestimmte Art, wie du die Dinge anfasst?
Ist Handwerk tatsächlich. Und ich würde sagen, was ich mitgebe, besser gesagt, ist die Art und Weise, Lebensmittel zu schätzen. Zu schätzen und zu fühlen.
Wobei das ja etwas ist, was eigentlich alle Köche sagen. Alle Köche sagen, ohne Hochachtung vor dem Produkt geht es nicht.
Das geht gar nicht.
Ja, okay. Aber was machst du anders?
Boah, was mach ich anders? Ohne, dass man denkt, ich bin verrückt.
ist okay. Lass die Leute labern.
Also, ich mache vieles anders, wirklich. Also zum Beispiel, ich koche in meinem Kopf. Okay? Da ich ja so viele Sachen schon mein Leben gesehen und gegessen habe, produziere ich in meinem Kopf. Ich träume auch vom Essen. Also ich träume echt vom Essen. Teilweise stehe ich nachts auf und schreibe mir ein paar Sachen auf, die ich sage, die muss ich auch mal probieren. Es gibt ein Gericht, also es gibt eine Sache, wo ich unbedingt machen wollte. Ich wollte einmal eine Zigarre nachbauen.
Mhm.
Ich rauche keine Zigarren. Da habe ich gesagt, komm, ach, ein Gericht als Zigarre wäre sensationell. Dann kam ich ins Restaurant und so, Jungs, Mädels, herkommen, Meeting. Ich habe geträumt, ich habe Zigarre gegessen, ich möchte eine Zigarre haben als Dessert. Und alle so, boah. Und dann haben wir uns alles Videos angeschaut, wie man die Zigarre rollt. Und dann war natürlich überlegen, wie macht man das?
Dann auch noch als Dessert.
Als Dessert.
Ich denke sofort an Spinat oder so, aber Dessert
nein,
auch noch.
Nein, das war total lustig. Wir haben so ein Schokoladenganache gemacht, in so einem Form gespritzt, das so aussah wie so eine Zigarre, dann raus. Dann haben wir diese Tabakblatt haben wir gebacken. Wir haben einen Palatschinken gemacht, den gefärbten Kakao, hauchdünn. Haben dann quasi.
Palatschinken, Pfannkuchen.
Pfannkuchen, ne? Hauchdünn, ja, Pfannkuchen. Haben dann diese Ganache reingelegt, es gerollt. Dann haben wir noch so eine Zigarre-Bannerrolle reingemacht. Ja. Haben dann überlegt, okay, wie kriegen wir die Asche hin? Verdammt. Die Asche. Ja, klar, einfach. Mein, denk doch nach. Haben dann Kokosschalen verbrannt, angeröstet und erst mit Puderzucker verrührt. Dann kriegst du diese ich sag gleich ein Bild, dann kriegst du diese tolle Farbe. Das Ganze in einen Aschenbecher angerichtet. Und es sah aus wie eine Zigarre. Und es ging auch raus als Gericht, so sensationell. Oh mein Gott. Ich zeig dir gleich ein Bild. Mein Gott, war das super.
Die Leute haben gelacht, wenn sie es gesehen haben, nehme ich an.
Wir waren schockiert. Die sagen, Leute haben gesagt, nee, Entschuldigung, wir rauchen nicht. Ich so, nee, könnt ihr ruhig essen. Könnt ihr essen.
Ich sag's euch wieder. Das ist aber schwierig, ne? Da die Balance zu finden zwischen einem kulinarischen Gag und etwas, was dann auch wirklich noch funktioniert als kulinarisches Erlebnis, ne? Es darf nicht nur lustig sein, es muss am Ende auch überzeugen.
Es muss überzeugen, es muss auch schmecken. Ne? Ja. Am Ende des Tages musst du abliefern. Du musst abliefern. Das ist keine andere Wahl.
Ja. Hast du manchmal Druck wegen des Sterns?
Nee, nicht, gar nicht.
Willst du einen zweiten Stern? Wer will das nicht, ne?
Mein Team möchte es.
Ja.
Und das ist es.
Ach krass, sieht wirklich aus. Okay, ich habe mir gerade tatsächlich, ich habe mir das viel, wie soll ich sagen, viel puppenhafter vorgestellt, aber es sieht wirklich aus wie jemand, der eine Zigarre angefangen hat zu rauchen und da ist eine Menge Asche und das sieht wirklich sehr echt aus.
Und wir haben es auch so serviert, ne? Und manche Gäste sind erstmal total.
Nee, stimmt, es sieht wirklich so aus, als würde jemand einen angerauchten Aschenbecher auf deinen Tisch abstellen.
Genau, sensationell. Sensationell. Und dann haben sie gesagt, ihr könnt es essen. Und waren erstmal total so.
Was? Wie? Es sieht wahnsinnig echt aus. Wo habt ihr die Banderolen hingekriegt?
Ich habe ein paar gehabt.
Aber crazy auch, dass der Pfannkuchen, also der Palatschinken, so unglaublich echt aussieht.
Unfassbar.
Ja.
Also ich sag ja, das und das war, ich habe da und das sind so Sachen, wo ich sage, ich habe davon geträumt und das würde ich gerne haben und dann machen wir das auch.
Okay, cool. Also Träume werden wahr
bei Anthony Sapongs. 100%.
Mindestens Anthony Sapongs Träume. 100%. Ich bin super gespannt auf das afrikanische Menü. Wann genau geht's los?
Wir planen für Mitte März. Mitte März.
Okay. Also Leute, stay tuned. Wenn ihr mehr wissen wollt über Anthony Sapongs Küche, hat auch ein prima Koch geschrieben, das sehr unterhaltsam auf jeden Fall auch ist und das man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Und ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und deine Zeit. Dir.
Vielen, vielen Dank.
Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das tun an brunch@rheinische-post.de. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit.
Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.